Willkommen zurück, meine Lieben, bei den Bully Bursti Burg Gesprächen, was Bitcoin bringt. Zum fünften Mal von der Burg mit Peter Kottosek an einem speziellen Datum, in einer speziellen Phase. Denn Satoshi Nakamoto hat einmal sein Geburtsdatum angegeben mit dem 5. April 1975. Er ist also 50 Jahre alt geworden vor kurzem und Coinfinity fährt jetzt auch eine Spezialpromotion derzeit. Wenn ihr bis zum 21. April einen Sparplan abschließt, bekommt ihr noch bis zum Jahresende nur 0,99% der Gebühren verrechnet, beziehungsweise noch weniger, wenn ihr den Code was Bitcoin bringt reinhaut, nochmal 21% davon runter in den ersten 6 Monaten. Auf jeden Fall reinschauen bei Coinfinity. Und jetzt bin ich rein beim Peter. Servus.
Servus, Nico.
Willkommen zurück auf der Burg, möchte ich sagen, aber ich bin ja bei dir.
Ja, wir treffen uns wieder einmal und werden tiefschürfend sprechen über das Thema.
Hast du dich schon mal mit dem Geburtstag von Satoshi beschäftigt?
Eigentlich nicht, das ist für mich völlig neu. Ich wusste gar nicht, dass man da einen Geburtstag überhaupt schon identifiziert hat.
Es gibt einen Forum-Eintrag von ihm, oder er hat sich angemeldet in einem Forum und hat da angegeben als Geburtstag den 5. April 1975 und dass die Theorie dahinter ist, weil es ja alles eine Theorie ist, der 5. April 1933 war der Tag, an dem Amerika das Gold, den privaten Goldbesitz verboten hat und 75 war der Tag, wo es wieder erlaubt wurde. Das heißt, man impliziert quasi das digitale Gold, Satoshi, das ist so die Story.
Naja, du kennst ja meine Hypothese, dass der Satoshi ja sehr verspielt sein könnte und dass der viel mit Symbolik appariert. Und das ist natürlich ein Bestandteil des.
Deswegen wundert es mich fast, dass du noch nicht drüber gestolpert bist.
Naja, ich muss sagen, ich lasse mich von Symbolik nicht allzu sehr beeindrucken, weil ich bin ja ein Anhänger der Realitätstheorie, dass es sowas wie Realität gibt.
Ich kann mich gut daran erinnern, als ich das erste Mal mit dir gesprochen habe, dich gesehen habe, hast du mal einem Anwalt erklärt, Herr Anwalt, es gibt so etwas wie eine Realität, das hat mich schwer beeindruckt, weil daran habe ich vorher noch nicht gedacht. Heute, erste Folge der 5. Staffel, reden wir über die Realität des Preises. Du hast gesagt, und das ist wichtig, dass wir das auch Stück für Stück sozusagen begleiten, unter 200.000 verkaufst du mal gar nichts.
So ist es.
Hat sich da irgendwas geändert?
Nein, zu dem stehe ich nach wie vor. Und ich muss sagen, ich fühle mich auch immer mehr bestätigt, weil ja immer mehr auch sozusagen namhafte Mitglieder unserer Bitcoin-Community auch immer so um die 200.000 herumreden als Zielvorstellung in der nächsten Zeit. Man muss ja immer die Zeitachse mit berücksichtigen.
Wir reden da von diesem Jahr noch oder von diesem
nein,
Zyklus?
Nein, da reden wir eigentlich vom Zyklus oder wie immer man das halt jetzt tauft. Aber ich rede da von 2-3 Jahren eigentlich Zeithorizont.
Das heißt, wenn wir jetzt in diesem Jahr noch nicht das Top sehen würden, doch das würde dich nicht stressen?
Nein, würde mich überhaupt nicht beeindrucken. Allerdings würde ich da sehr genau beobachten, wie sich die Weltgeldmenge entwickelt. Weil es ja ein bisschen Auffälligkeit gibt, dass die Geldmenge mit der Bitcoin, mit dem Bitcoin-Preis korreliert.
Inwiefern?
Naja, da gibt es Statistiken. Also wenn man die M2-Geldmenge für den Globus nimmt, wobei ja wieder sehr unsicher, sind wir auch wieder in diesem üblichen Thema, wer weiß die Realität, weil es ja niemand wissen kann, weil ja niemand so genau seine Karten auf den Tisch legt.
Es ist eine Approximation quasi an die
M2. Es ist der Versuch von jenen Ländern, die Geldmenge zu nehmen, die sie auch bekannt geben, offiziell sozusagen. Und dann gibt es dann je nach Laune, und da richte ich mich eigentlich eher nach den Vorstellungen, die der Seller vertritt, gibt es dann eine Art Zuschlag für jene Länder, über die man halt relativ wenig weiß. Und da kann man eine Geldvolumen, also M2-Mengenkurve sich basteln. Und die ist zu 90% korreliert mit dem Bitcoin-Kurs. Die letzten paar Jahre.
Allerdings nicht direkt. Die Geldmenge steigt zuerst und dann steigt Bitcoin.
Naja, Zeit verschoben immer. Also ich bin ja kein Chartist, sondern ein Fundamentalist in dem Sinne. Aber es ist ja auch irgendwie logisch, solange der Anteil der Denomination über Bitcoin so gering ist, bleiben wir ja im Gedanken alle immer noch in der Dollarwelt. Also wir denominieren ja alle immer noch in Dollar und daher müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass in dieser Hinsicht der Bitcoin natürlich auch der Inflation unterliegt. Was ja wir Bitcoiner immer bestreiten, das ist aber nur mengenmäßig. Aber in Bezug auf den Kurs, bezogen auf den Dollar, steigt er eben. Und wenn er steigt, ist er inflationär. Und der kann auch deflationär sein, wenn er länger eben eine Bärenmarktphase hat.
Inflationär im Sinne, dass der Preis von Bitcoin steigt.
Genau, so ist es. Ja, aber Inflation wird ja immer in Preissteigerungen ausgedrückt.
Gemessen.
Das ist ja übrigens auch, wenn man sozusagen einen McDonald's Kurs sozusagen macht, das es ja auch gibt. Es gibt ja so eine Art Index. Big Mac Index. Und da ist halt die Denomination der Big Mac, so wie er halt gerade irgendwie ist, obwohl sich der ja auch verändert.
Der wird auch kleiner, der Big Mac.
Der wird kleiner oder es wird irgendwas anderes hineingegeben. Aber trotzdem reden wir von Inflation und Deflation. Nicht? Also der Inflationsbegriff ist sehr schillernd. Das muss man auch sagen. Und er wird eigentlich viel zu als genau immer eingestuft, obwohl er ja immer nur ein Durchschnittswert von irgendwas ist.
Erstens das, zweitens gibt es unterschiedliche Inflationsraten, du hast eine andere als ich,
ja.
und Zuseherinnen und Zuseher haben eine andere, jeweils individuell. Und dann aber auch einen Inflationsbegriff, weil die österreichische Schule sagt, der Inflation ist das, was wir gerade erwähnt haben, die Ausweitung der Geldmenge, Inflare, aufblasen, während der Inflationsbegriff sich dann über die Jahrzehnte wegbewegt hat zur Teuerung.
Naja, da werden die Nicht-Austrians, also die Keynesianer vor allem, die denken immer in Teuerung.
Die vermischen das.
Die vermischen das.
Und auf Englisch gibt es auch kein Wort für Teuerung. Es gibt Priced Inflation und Inflation, aber es gibt eben kein eigenes Wort für die Teuerung. Es gibt übrigens auch auf Deutsch, ist mir einmal aufgefallen, wir haben auch kein Wort, also Verbilligung gibt es auch nicht.
Ja, aber da sind wir schon wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, der Taxonomie.
Genau.
Wir müssten uns auf klarere Begrifflichkeiten einigen. Das ist ja das, was wir beide auch in unseren Gesprächen immer vorzugsweise auch tun, dass wir oft manchmal vielleicht für den Zuseher und Zuhörer ein bisschen lästig an Begriffen herumreiten, um sie klarer herauszuarbeiten.
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, ich habe da auch viel gelernt von dir, was das betrifft, dass man da auch für sich selbst klarer wird. Und es ist mir aber schon vorher aufgefallen, eben, dass in der deutschen Sprache die Teuerung ein Thema ist. Die Menschen haben auch in der Vergangenheit die Notwendigkeit gesehen, dieses Phänomen zu beschreiben. Ist übrigens auch in der österreichischen, selbst in der Kronenzeitung wird korrekt unterschieden eigentlich zwischen Inflation und Teuerung, ist mir auch schon aufgefallen. Während eine Verbilligung hat niemanden jemals gestört, dafür müssten wir kein Wort quasi einführen.
Nein, das wird einfach erfreut zur Kenntnis genommen.
Es gibt auch den...
Hat aber was mit unserer Geschichte natürlich zu tun. Also man darf ja nicht vergessen, dass die sprachliche Gewohnheit immer sehr mit der relativ kurzen Vorgeschichte zu tun hat. Mhm. Das kann man ja zum Beispiel beobachten, dass ja jetzt in dieser sogenannten Wokeness Begriffe sich um 180 Grad gedreht haben, die vorher, was vorher gut war, war böse, nicht? Also ein Querdenker war früher ein Kompliment. Also mich hat man noch als Querdenker vor etlichen Jahren apostrophiert, um mir ein Kompliment auszudrücken, dass ich mir das Querdenken erlaube. Jetzt ist man als Querdenker abgestempelt, dass man irgendein Spinner ist. Ne?
Ja, oder Schwurbler.
Ja.
Wobei ich weiß nicht, ob Schwurbler jemals ein Kompliment war.
Na, Schwurbler ist ja mehr eine Sprachgewohnheit, würde ich sagen, der halt viel schwurbelt.
Es ist auch so, dass die drei Reiter der Apokalypse, da ist einer, hat eine Waage, und die Waage symbolisiert die Teuerung, also quasi die Teuerung bei Lebensmitteln ganz konkret, während es keinen Reiter der Apokalypse für die Deflation gibt. Also offenbar geht das schon tiefer zurück, die Angst vor der Inflation als...
Ja, die hat ja auch immer ein höheres Schmerzpotenzial, nicht? Eine Verbilligung. Es ist auch so, dass man Schmerz immer stärker spürt als Freude. Das ist eine Lebenserfahrung, die ich aufgrund meiner längeren Daseinszeit eigentlich schon gelernt habe. Also Schmerz spürt man einfach mehr und ist auffälliger als mit Freude.
Wenn jetzt der Bitcoin-Preis steigt, ja, wovon wir ja alle irgendwo ausgehen, not financial advice.
Ja, schon allein deswegen, weil ja die Geldmenge auch immer steigt. Dann muss der Bitcoin einmal diese Steigerung in sich tragen. Jetzt kommt aber noch das Verdrängungspotenzial der Bitcoins in der Denominationsgewohnheit. Also je mehr die Märkte auch in Bitcoins zu denken beginnen, desto größer wird der Anteil sozusagen in der Gesamtabbildung der Assets der Welt, wird dann immer sozusagen einen höheren Anteil haben und das bildet sich dann auch im Bitcoin-Preis auf Dollarbasis ab.
Das ist dann quasi die Steigerung der Bitcoin-Marktkapitalisierung.
Ja, und auch der Bedeutung im Weltfinanzsystem.
Der Bedeutung auch in unseren Köpfen.
Ja, das Weltfinanzsystem spielt sich ja in Köpfen von Menschen ab, vor allem in den Köpfen der Market Maker, natürlich auch in den anderen, nur dort hat es nicht so viel Wirkung. Nicht, wenn im kleinen Normi sich irgendwie abbildet, aber der nie größere Summen bewegt, ja, hat diese Vorstellung für ihn privat Bedeutung und für sein unmittelbares Umfeld, aber nicht für den Markt.
Aber wenn
im Larry Fink sein Kopf was passiert, dann spüren wir das auf den Märkten unter Umständen.
Bevor ich zu der Frage komme, wie jetzt eigentlich der Preis entsteht und wer diese Market Maker sind, würde ich gerne noch folgenden Gedanken mit dir besprechen. Wenn wir sagen, Schmerz bleibt stärker zurück als Freude, bedeutet das auch, dass Menschen, die Bitcoin beobachten, aber ablehnen und bei einem steigenden Preis auch einen gewaltigen Schmerz eigentlich verspüren müssen?
Ja, haben sie. Es ist kein Schmerz im klassischen Sinn, auch da wieder müssen wir taxonomisch korrekt bleiben. Es ist ein Unlustgefühl. Und auch ein Unlustgefühl wird dem Schmerz ziemlich gleichgesetzt. Braucht man nur in sich hinein. Wenn du ein extremes Unlustgefühl hast, grenzt das schon an Schmerz. Aber es ist natürlich anders wie ein echter Schmerz. Und da hilft auch übrigens ein Pulver vermutlich nicht. Da hilft vielleicht ein Glas Wein, aber ein schmerzstillendes Mittel.
Man kann schon auch psychischen Schmerz durch Drogen behandeln. Natürlich. Ja, man sollte natürlich nicht.
Ist nicht sehr klug, weil sich dann das Ganze auch noch verstärken kann.
Ich frage deswegen, weil es gibt ja dieses Phänomen, die Amerikaner sagen dazu Bitcoin Derangement Syndrome. Also quasi, dass jemand, der Bitcoin aktiv ablehnt, durch die steigende Bedeutung von Bitcoin dann durchdreht.
Naja, aber man kann das eigentlich für alle Assets sehen. Ich meine, jemand, der in Gold sozusagen fixiert ist und alles andere, was nicht Gold ist, ablehnt, hat wahrscheinlich dieselben Schmerzempfindungen. Also ich würde sagen, das normative Element im Markt ist immer sozusagen der genormte Mensch, könnte man sagen. Und weil ja Normung immer das Problem hat, dass es immer von der Realität abzuweichen beginnt, weil wir sind eben nicht genormt, muss man halt immer diese Differenzen einkalkulieren. Und die sind sehr stark zeitabhängig. Und daher wird der Preis immer volatil sein, bezogen auf eine andere Messeinheit.
Immer?
Immer.
Warum immer?
Ja, weil es dann wäre ja eine totale Korrelation. Also eine 100% Korrelation ist ja praktisch dann kein Markt mehr.
Also du meinst, er wird sich bewegen. Der Preis wird sich bewegen. Aber die Größe der Bewegung, also die Stärke der Volatilität, könnte theoretisch abnehmen.
Die kann abnehmen und zunehmen, ja, das ist klar.
Jetzt sitzen wir hier im Frühling 2025. Wir haben unsere Burggespräche angefangen vor drei Jahren inzwischen. Als wir angefangen haben, war noch keine Rede von dies, das, jenes. Jetzt haben wir die ETFs, wir haben einen Larry Fink, wir haben die amerikanische Regierung, wir haben einen Donald Trump, einen Scott Bessent, einen Howard Lutnick. Wo findet denn deiner Meinung nach jetzt diese Preisfindung statt? Was sind jetzt die Player, was sind die Faktoren, auf die du achtest, wenn du den Bitcoin-Preis beobachtest?
Ja, da müssen wir berücksichtigen, dass du jetzt, aus welchen Gründen auch immer, ja nur die Befürworter genannt hast. Es gibt ja noch immer die Gegner, die sind vielleicht jetzt etwas sozusagen medienmäßig in den Hintergrund gerutscht, aber ich würde die nicht als wesentlich unwirksamer einstufen. Und die Märkte werden ja nicht, also die Market Makers sind ja nicht nur die den Markt treiben, sondern das sind ja auch die, die den Markt sozusagen behindern. Mhm. Und ich orte derzeit wieder eine Welle, dass die Behinderer gerade wieder ein bisschen Stärke aufgepackt haben. Und das erklärt mir zum Beispiel, wieso wir gerade so eine langweilige Phase sozusagen haben. Also eine nicht euphorische, eine Bärenstimmung.
Eine Korrektur?
Ja, ich würde das eigentlich nicht mehr. Eine Korrektur heißt ja immer von einem sozusagen genaueren Wert auf einen weniger oder größere Genauigkeit. Also auch da müssen wir schon wieder taxonomisch diskutieren, was eine Korrektur denn eigentlich sei. Man tut ja, also in der börsianischen Sprache ist eine Korrektur meistens eigentlich ein Abstieg des Kurses, nicht?
Genau, das habe ich ja
gemeint. Das hat mir ja dann gesagt, wir haben jetzt nach oben korrigiert, sozusagen. Nicht? Er sagt, oh, das ist so toll jetzt, da haben wir ja so super Preisentwicklung und Kursentwicklung. Aber die Market Maker, muss man sagen, die große Menge der Verhinderer oder Neutralen, nicht? Auch Leute, die in einem Markt drinnen sind, aber nichts tun, sind ja auch Market Maker. Aber die sind ein stabilisierender Faktor, da bewegt sich dann halt nichts.
Sind Market Maker alle, die an einem Markt teilnehmen?
Die Market Maker sind die, die den Markt
machen. Aber was heißt das genau?
Den Markt machen hast du, in Wirklichkeit kannst du ja als einziges Mittel, gibt es ja nur die Kassenhaltungsdauer, auf die der Eigentümer Einfluss hat. Er kann sich entscheiden, das Geld für irgendetwas herzugeben oder es einfach in der Tasche zu behalten. Was anderes hat er nicht. Er kann dann verschiedenste Märkte damit befüllen oder nicht befüllen. Da gibt es sehr viel Variable. Aber das einzig wirkliche Kriterium ist, macht er jetzt eine Transaktion oder macht das nicht? Da sind wir schon wieder in der Nähe von der ganzen Quantenideologie. Nur wenn du die Kiste aufmachst, ist festgelegt, ob die Katze lebt oder tot ist. Für diesen einen Fall. Und die Leute, die die Kiste auf und zu machen, sind die Market Maker. Und da ist eben die Katze einmal lebend, einmal tot. Und das ist das, was sich die Leute so schwer tun mit dem Vorstellen. Weil halt das Katzenbeispiel aus unserer normalen Welt irgendwie, das hat aber wahrscheinlich der Schrödinger absichtlich gemacht, um die Provokation im Kopf möglichst hoch zu treiben. Bei Licht an, aus haben wir das Problem nicht. Dass ich sage, wenn ich einmal da reinkomme in den Raum und du hast das Licht aufgedreht, dann brennt es. Und wenn ich reinkomme und du hast das nicht aufgedreht, dann brennt es nicht. Aber feststellen tue ich es erst, wenn ich reinkomme.
Dieses Nichts, etwas machen oder nicht machen, das ist immer jetzt aus deiner Perspektive, sind das jetzt Euros und Dollars?
Nein, das sind Transaktionen zwischen Fiat und Bitcoin.
Okay, genau. Also,
aber jeder wenn ich jetzt, Fiat.
Jeder Fiat, ja. Aber wenn ich in Fiat bleibe quasi, in Fiat spare, dann ist es quasi,
dann bleibt du in der Fiat-Welt, dann interessiert dich ja die Bitcoin-Welt. Man, die kann dich natürlich theoretisch, es gibt ja sehr viele, die interessieren sich theoretisch, machen aber nichts. Dann ist das eine philosophische Betrachtung. Aber es ist kein, das hat auf den Markt null Einfluss.
Aber heißt das jetzt, dass der Fink und dass der BlackRock ein Market Maker ist, weil er quasi Incentives und Möglichkeiten schafft, die Truhe aufzumachen und von Fiat in Bitcoin zu wechseln?
Also zum Beispiel, da muss man jetzt auch wieder auseinander, die sind ja eher Geldsammler. Geldsammler, der kann aufmachen, dass seine Truppen da stärker ausschwärmen, die Leute stärker penetrieren und ihnen das Blaue vom Himmel versprechen, damit sie ja Geld einliefern. Das kann er machen. Aber er hat relativ wenig Einfluss auf die Kassenhaltung, weil wenn die Leute das Geld zurückfordern, da hat er recht relativ, das kann er nicht sehr wirksam verhindern. Das muss er herausrücken. Sonst hat er Klagen am
Hals. Das heißt, die Market Maker aus deiner
Perspektive. Also man muss unterscheiden, ob es jetzt Market Maker gibt, die Veranlager sind oder die Sammler sind.
Also ein Sovereign Wealth Fund zum Beispiel wäre ein Market Maker, der anlegt.
Ja, und der zum Beispiel, der ist ein typisches Beispiel. Alle diese Sozialfonds, die ja sehr große Summen haben, die sind ja sehr lange Kassenhalter. Die tun ja nicht auf Tagesbasis auf und ab. Die, bei denen ihre Stände aufzeichnet, hat man fast immer gerade Linien ziemlich.
Man kann aber auch Kassenhalter sein im Sinne von, ich halte Bitcoin in der Kasse.
Die Hodler sind ja eindeutig Kassenhalter. Also ich bin auch Kassenhalter.
Genau, das wäre ja meine Frage gewesen, weil ja die meisten quasi Bitcoin eigentlich als Sparprodukt sehen.
Weil ich jetzt ja gerade sagen, wenn ich sage, ich verkaufe nicht unter 200, bin ich ein Kassenhalter mit einer definitorischen Grenze, der Höhe nach, aber nicht der Zeit nach.
Ja.
Weil ja für mich wesentlich ist 200 und nicht, ich verkaufe in 3 Wochen.
Und in dem Moment, wo du verkaufst, wirst du zum Market Maker.
Einem kleinen Mit-Market-Maker. Würde ich 10 Millionen Bitcoins oder 500.000 Bitcoins mit der Seller haben und würde alles in den Markt werfen, ja, dann bin ich eindeutig ein Market-Maker. Oder wenn diese berühmte Geschichte, die du ja auch kennst, würde der Satoshi seine noch nicht deklarierten Bitcoins alle in kurzer Zeit in den Markt drücken, dann ist er eindeutig einer, wahrscheinlich der größte Market Maker überhaupt.
Und du beobachtest jetzt quasi, wer deiner Meinung nach gerade im Markt makt,
so kann man es ausdrücken.
Und deiner Meinung nach ist jetzt in so einer Phase, und wir wissen natürlich nicht, wir werden diese Folge so schnell wie möglich bringen, wir sind ja inzwischen schon sehr schnell und sehr effizient, wir zwei, aber wir wissen natürlich nicht, der Bitcoin-Preis kann sich innerhalb kürzester Zeit bewegt haben, aber jetzt sind wir noch in der Phase, wo wir von 100.000 bergab gegangen sind und uns langsam wieder raufarbeiten. So, jetzt bist du der Meinung, dass quasi die, die im Market maken, sind eher die, die auf den Preis drücken, aus welchem Grund auch immer.
Darum. Nein, ich würde eher sagen,
verkaufen.
Die Zögerlichen sind jetzt in der Überzahl. Man kann das sehr gut am Beispiel Trump machen. Nicht? Wie der Trump gesagt hat, ihn interessiert Bitcoin, haben jetzt alle gesagt, ja, der Trump wird jetzt sehr schnell was tun. Dann hat sich herausgestellt, er hat zwar geredet, aber nicht sehr schnell was getan. Und hat eigentlich eher Leute ernannt, die Bitcoin-freundlich sind und so weiter. Das waren zwar freundliche Gäste, die haben die Stimmung verbessert, aber haben sie nicht wesentlich oder nicht sehr lange auf den Markt ausgewirkt, weil Transaktionen hat er noch keine bewegt.
Als Market Maker ist er noch nicht aufgetreten.
Naja, als psychologischer Market Maker.
Aber nicht konkret.
Also Stimmungsmaker. Aber nicht Markt ist natürlich auch immer Stimmung. Also überhaupt sollte man sich ja angewöhnen, so der Markt, wenn man immer über das redet, wir haben wir immer Vorstellung, einen kleinen Bauernmarkt oder was. Aber auch der ist ja schon äußerst vielschichtig. Nicht? Weil zu einer Zeit, wo lauter Schulkinder über den Markt wuseln, ist der Markt anders, als wenn die Hausfrauen ihn stürmen oder gelangweilte Ehemänner durchmarschieren mit einer Tasche, wo sie einen Auftrag haben, ein paar Erdäpfel zu kaufen. Die gehen dann nicht und die sind auch schlecht verführbar für irgendwas. Also auch da muss man dann, und was meine Predigt ist ja immer, komplexe Systeme fordern immer heraus, mit sehr vielen Parametern zu spielen. Und da ist wieder die Gefahr, wenn man die Parameter sehr willkürlich verändert, was man ja dann kann, dann kommt halt immer was anderes raus. Das ist ja auch das Problem der Digitalisierung per se. Je mehr man Daten schaufelt, desto komplexer werden die Datenräume. Das ist ja ein Problem, das man jetzt auch überall beobachten kann.
Aber ist es nicht auch einfach ganz banal gesagt, der Preis ist so stark gestiegen. Er ist von, ich möchte jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber wir sind von, glaube ich, es war 60.000, 70.000 auf 100.000 gestiegen, nur nach der Trump-Wahl. Ja? Da muss ja dann auch ein Verkaufsdruck stattfinden.
Ja, das ist dann die Korrektur, weil natürlich juckt es dann einige Leute, Gewinne zu realisieren, oder sie müssen es einfach aus statuarischen Gründen machen. Das geht ja auch. Ne?
Und am Weg zurück, also dann verkaufen wir, dann geht es runter. Und am Weg zurück haben wir dann den Druck derer, die in der Euphorie bei 100.000 gekauft haben und dann froh sind, wenn sie wieder für 99.000 verkaufen können und nur wenig Verlust gemacht haben.
Und wen es stark verpolitisiert wird, was ja auch ein Trend ist, dass der Bitcoin jetzt immer stärker auch in die Politik eindringt. Ja, dann gibt's auch noch die erratischen Verhaltensweisen der typischen Politiker, die aus irgendwelchen wahltaktischen Gründen oder anderen Launenhaftigkeiten irgendwas von sich geben und halt vom Volk und von den Marktteilnehmern irgendwie als glaubwürdig eingestuft werden.
Wir werden über
das kann sich aber sehr blitzschnell ändern oft. Nicht? Also erst wirst du als glaubwürdig eingestuft und auf einmal bist du der letzte Heuler, weil du irgendwas gesagt hast, was halt der Mehrheit nicht gefällt.
Die Strategie, wir werden eventuell dann noch eine eigene Folge dazu machen, aber die Strategie von Trump zu sagen, wir behalten einmal die, die wir haben und wir suchen nach budgetneutralen Möglichkeiten, um neu zu akquirieren. Du hast recht, es gab die, die gesagt haben, naja, aber es ist ja nichts Großes, er kauft ja eh nicht Neues. Das sind die, die wollten, dass er quasi gleich als Market Maker auftritt. Aber trotzdem ist es doch ein Riesenschritt.
Natürlich, weil ja er klar sagt, dass er in Richtung lange Kassenhaltung geht.
Genau.
Und das ist natürlich, er ist sozusagen der oberste Hodlerprediger, den wir jetzt haben.
Eigentlich ist er nur der zweitgrößte, weil der Schädler ist ja im Volumen ja noch größer.
Wer?
Der Seeler.
Ja, der Seeler ist aber nicht notwendigerweise ein Hodler, weil der unter Umständen schon auch gezwungen sein kann, sozusagen aus Vorschriftsgründen zu verkaufen, wenn zum Beispiel seine Aktie über die Maßen absaufen würde.
Es kann passieren, aber er sagt selber...
Das würde aber nur dann der Fall sein... Und auf das bin ja immer, das schaue ich ja immer so, wenn sein Faktor unter 1 geht, also wenn er unter den Marktpreis mit seinen Bitcoins rutschen würde, dann kann sich der Markt dramatisch drehen, weil er dann entweder es sozusagen, entweder dann wird entscheiden, was die Market Maker dann tun, sagen sie, okay, wir glauben aber trotzdem an den Seller und kaufen uns jetzt hoch, weil es so günstig ist. Oder sie nehmen das als Signal, dass er doch ein Schneeballspiel sei, was ja immer wieder diskutiert wird, und verlassen fluchtartig, dann muss er verkaufen, weil er sonst ein Liquiditätsproblem aufreißt.
Psychologisch wäre es natürlich ein gewaltiger Schritt, weil er sagt, never sell your Bitcoin.
Ja, dann würde er halt enttarnt sein sozusagen als Schwindler, Lügner oder Politiker. Also, ja, dann hat er halt was wieder besseres Wissens gesagt oder vorher eben anders gedacht. Aber er muss sich auch der Realität beugen. Ne? Aber wie gesagt, das ist eher unwahrscheinlich derzeit. Also ich kann zwar auch nicht ausschließen, dass diese Leute, die hinter allem ein Schneeballspiel vermuten, es gibt ja sozusagen auch die Theorie, alles sei überhaupt im Geschäft ein Schneeballspiel. Auch diese Theorien gibt es ja. Also dann sind wir nur verzögerte Schneeballspiel. Alles ist ein Schneeballspiel. Aber das sind diese Leute, die an ein ewiges Wachstum glauben. Das sind auch die Leute, die glauben, sie werden ewig leben.
Ja gut, du bist ja Pensionist, oder?
Ich bin juristisch Pensionist.
Das heißt, du erhältst doch eine Pension?
Ja.
Ich zahle deine Pension.
Ja, danke. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon aufgrund meines doch sehr langen Lebens, habe ich schon, glaube ich, eine positive Bilanz. Ich bin kein Nettozahler mehr.
Also du bist Profiteur eigentlich des größten Schneeballspiels überhaupt, nämlich des sogenannten Umlageverfahrens im Pensionssystem.
Sagen, ja. Also deine Enkel zahlen für mich.
Ja, das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, Schneeballspiele sind natürlich vollkommen zu Recht negativ behaftet, aber gleichzeitig nichts anderes ist unser Pensionssystem, ja, mit den zusätzlichen Komplikationen, dass dann noch Geld aus dem Budget reinkommt, das sind wieder Schulden etc. Bei Bitcoin, es gibt doch die Variante zu sagen, naja, eigentlich ist alles ein Scam. Außer Bitcoin. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, in unserer verrückten Welt.
Es ist überhaupt alles, was der Mensch sagt, ein Scam. Er müsste es ja erst an der Realität testen. Ich lese jetzt gerade das berühmte Buch, die Vermessung der Welt, wo immer zwischen Gauss und Humboldt verglichen wird. Und der Gauss der hat solche Gedanken, ob theoretisch das so in dieser Richtung sei. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt weiß ich's. Und der Humboldt ist immer gegangen und hat das versucht zu vermessen, ist immer in Schwierigkeit geraten, hat immer feststellen müssen, dass seine Messgeräte nicht genau genug sind. Also das ist ein zentrales Urproblem, das wir Menschen haben. Also die Wirklichkeitswahrnehmung kann man durch Hypothesenbildung machen, was wir jetzt gerade tun, wir denken uns halt irgendein Argument aus, oder eben durch hartes Datensammeln. Und da haben wir das Problem, und das ist momentan ein zentrales Problem meiner Branche, dass natürlich die Welt unendlich viel mehr Daten hergeben würde, als wir je verarbeiten können.
Aber die Realität ist, und das ist die Grundidee hinter dem Urmeter des Geldes und einer Folge aus der ersten Staffel, die wir vielleicht nochmal in einer nochmal neu aufnehmen sollten, um es nochmal neu zu argumentieren, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Die Realität lässt sich in einem im endlichen digitalen Gut Bitcoin messen?
Ja, das ist die Eichfrage. Nicht? Bitcoin wäre ein gutes Eichmaß.
Und wir sind die, die bereits angefangen haben, mental und real auf dieses Eichmaß umzustellen.
Ja, aber nicht wirklich, weil wir ja dauernd über einen Bitcoin-Kurs reden. Wir müssen über einen Dollar-Kurs reden, ausgedrückt in Bitcoins.
Okay, aber das tun wir ja de facto. Wir drehen es nur um.
Ja, aber wirklich tun wir es nicht. Wir denken alle in Dollar. Oder in
noch schlimmer, in Euros.
Naja, aber das ist ja nichts anderes als ein Anhängsel vom Dollar.
Ein Schmäh.
Ja, aber jede Währung ist ein Anhängsel von den anderen
genau.
Währungen.
Aber
die größte ist halt der Dollar.
Trotzdem haben wir schon angefangen.
Ja,
aber es gibt Leute, die hier zusehen, die bereits mehr noch in Bitcoin denken
als
wir.
Aber das ist eben die Frage, wie, nicht, und da gibt es jetzt ein Übergangsproblem. Wir Menschen neigen ja immer dazu, von Endpunkten zu reden, so gern. Nicht? Also vorher war es so und dann ist es so.
Genau.
Der Übergang ist ja das Spannende. Und ich bin gewohnt, in den Übergängen zu leben. Nicht? Ich lebe im Übergang von meinem Leben in den Tod und muss immer ausrechnen, wie viel Zeit habe ich noch und zahlt sich das überhaupt noch aus, dass ich darüber nachdenke, ernsthaft und auch professionell oder nur halt philosophisch kann man natürlich über alles nachdenken, auch über die Ewigkeit und über Gott und über alles, aber handwerklich sozusagen muss man dann Parameter nehmen. Nicht? Und da hat eben ein Familienvater, der also schon für seine Kinder mitdenkt, einen anderen Zeithorizont als ein alter Pensionist, so wie ich, der sozusagen am Ende seines Lebens steht und bequem eigentlich sagt, ich bin ausfinanziert.
Selbstverständlich.
Nicht? Das ist ein Unterschied. Und genau da ist es bei Institutionen. Nicht? Und weil man eben von Schneeballsystemen vorher gesprochen haben, das größte Schneeballsystem haben wir noch gar nicht gesagt, das ist die Bürokratie. Nicht? Bürokratie neigt dazu, alles aufzuessen. Man fragt sich eigentlich nur, was passiert, wenn es nur mehr Bürokratie gibt und gar nichts mehr anders passiert. Das wäre ein theoretischer Endpunkt, aber der fällt sich dann genauso, wie es der Nakamoto sein Bitcoin konstruiert hat. Das würde sich asymptotisch einem Plafond ähneln, wo da kannst machen, was damit, bei dem kommst du auch als noch so überzeugter Bürokrat nicht mehr drüber. Nicht? Weil irgendwann verweigert sich die Welt deiner Bürokratie.
Und dann bricht es.
Da sind wir näher dran vielleicht, als wir alle glauben.
Das erinnert
Millet
mich.
Zum Beispiel. Bitte? Das Phänomen Millet würde das
genau
signalisieren. Oder auch Trump, bis zu einem gewissen Grad.
Bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad. Bei uns in Europa ist es noch so, dass die EU, über die wir auch erst in der letzten Staffel eine Folge gemacht haben, macht eine neue Regulierung und nimmt dann von der Regulierung 25% zurück und nennt das die Regulierung. Also wir sind offenbar vom richtigen Sinn.
Oder in unserem kleinen, schönen, romantischen Österreich schreibt dann der eine Regierungsmitglied einem anderen Mitglied, ja, aber du musst mir jetzt sagen, wie du entbürokratisierst. Das nennt man dann Entbürokratisierung.
Um jetzt wieder zurückzukommen, weil das ist, glaube ich, wichtig. Wenn wir vom Bitcoin-Preis in Dollar reden,
ja,
und wir Bitcoin begreifen als das Messinstrument der Welt, und wie gesagt, es gibt ja immer mehr Menschen, die denken in Bitcoin. Du bist meiner Meinung nach ein gelassenerer Mensch, wenn du ein Bitcoin ist, ein Bitcoin denkst.
Ja? Natürlich, wenn du dich sozusagen zu einer Art Welteichung entschlossen hast, dann wirst du gelassen. Ja. Ja, dann hast du ein Fundament.
Genau.
Also ein Wertefundament, könnte man dazu sagen. Das ist halt dann mehr ein Geldwertefundament. Jetzt könnte man aber auch noch sozusagen in Bitcoin irgendwelche andere Dinge denominieren, die mehr idealistischen Charakter haben. Künstlerische Werte kann man ja auch in Bitcoins denominieren.
Am Ende des Tages.
Dann hast du da auch eine Eichung, weil dann kannst du vergleichen, also ist jetzt der Van Gogh ein bisschen mehr wert als der Rembrandt oder umgekehrt.
Es fließt doch alles. Alle Entscheidungen fließen ultimativ in das Preissystem. Hayek hat das, glaube ich, sehr gut beschrieben. Es ist nur heutzutage alles vergraben unter dem. Das heißt, wenn wir eigentlich wir haben am Anfang von der Geldmenge geredet, also vom Dollar, und wir haben geredet vom Bitcoin-Preis, und da möchte ich gerne zurück. Das heißt, das ist eigentlich sozusagen die Ablenkung. Das ist das Chaos. Das ist die Welt, in der eigentlich ist das die Volatilität. Der Dollar und die Geldmenge, das ist eigentlich
die Volatilität. Die Welt ist die Volatilität. Die hält sich eben an die ideologischen Vorgaben nicht. Mhm. Aber eine Eichung heißt ja auch nicht, ist ja keine Zielgröße. Man darf nicht verwechseln, wenn ich eine Eichgröße einführe, dann ist das nicht ein zu erreichendes Ziel, sondern ein Basispunkt, auf das ich mich beziehe. Das ist so wie bei der Temperatur, wenn ich sage, okay, ich nehme den Punkt, wo das Eis schmilzt, dann habe ich einen relativ fixen Bezugspunkt, um andere Temperaturen dann zu messen. Und diese Funktion würde der Bitcoin haben. Das muss man aber schon trennen von sozusagen dem Bitcoin jetzt als Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Da gibt es dann andere Verhältnisse.
Und vor allem ist das derzeit...
Das darf man nicht vermengen. Also man kann sagen, das ist wie bei jedem Werkzeug. Wenn du da komme ich mit diesem bösen Beispiel mit dem Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher ist ein sehr gutes Werkzeug, um Schrauben zu drehen. Aber er ist ein schlechtes Werkzeug, um sozusagen einen Nagel einzuschlagen.
Ja. Ja.
Also, und wenn du den Bitcoin jetzt nimmst als Eichgröße, dann hat er für das Geldsystem eine sehr wohltuende Wirkung, aber nur rein ideologisch und nicht am Tagesgeschehen. Natürlich kann man dann, der Vorteil ist aber, dass dann alle ungefähr von gleichen Verhältniszahlen reden. Während jetzt kann man ja schummeln, indem man sagt, okay, ich gehe vom Rubel aus oder ich gehe vom Forinter aus oder vom Euro aus. Nicht? Und da kommen dann diese Machtpolitik ins Spiel. Der Dollar, man merkt ja gerade, wie Amerika verzweifelt fast arbeitet daran, dass der Dollar nicht an Bedeutung verliert. Graduell wird es ihm aber passieren. Nicht? Eben schon einmal in Richtung Bitcoin. Es wird halt der Bitcoin etwas mehr abbilden an Assets, als jetzt der Dollar allein
ab. Und deswegen bringt Amerika sich bereits in Stellung und sagt, dann holen wir uns halt so viel Bitcoin, wie man kriegen kann.
Ja, oder so Leute wie der Saylor bauen ihre ganze Investmentstrategie auf das auf. Der hat zum Beispiel eine klare Vorstellung bekannt gegeben, da bei seinem berühmten Vortrag da bei dem Herrn Lutnick da in der Firma.
Ja.
Und mit dem beschäftige ich mich halt sehr, was hat er sich da gedacht? Da hat er offenbar Annahmen getroffen, wie er auf die kommt, weiß ich natürlich nicht. Aber wo er halt am 2045 sagt, wie weit hat dann der Bitcoin partiell innerhalb des Geldsystems das Fiat-Geld verdrängt in der Denkweise? Aber da sagt er nie, der sagt auch nicht, bis 45 wird das total verdrängt haben. Jetzt hat das ungefähr 1,5% des Geldvolumens Bedeutung und er wird sogar, er schätzt, ungefähr verdritteln.
Und es geht immer nur um den Trend. Ich bin auch der Meinung, es geht immer nur um den Trend, um diese Übergänge, es geht nicht um diese...
Ja, aber der Trend ist eben sehr wichtig, weil der ja dann das dazu, nicht, weil sonst hättest du ja nur die reine Geldvermehrungsrate als Bitcoin-Preisindikator, dann würde der halt um so 3-4% pro Jahr halt steigen. Das tut er aber nicht, weil er überproportional ja im Wert steigert oder im abgebildeten Wert. Und daher muss das ja woher kommen. Das heißt, das geht auf Kosten der anderen Geldsumme der Welt, die ja nicht nur aus Dollars besteht.
Aha.
Und darum muss man auch die Welt, die globale Geldmengenentwicklung zugrunde legen, weil ja der Bitcoin ein globales Phänomen ist.
Und wir sind alle Teil dieses Phänomens. Das heißt, wenn wir anfangen, in Bitcoin zu investieren und dann in Bitcoin zu denken, uns zu eichen auf Bitcoin, und je mehr Menschen das machen, desto eher hat das den Effekt, dass auch der Bitcoin-Preis in den anderen Währungen dann
natürlich, je mehr geht. Die anderen verdrängen im Verhalten, nicht nur im Denken, ist doch gar nicht so wesentlich, im Verhalten, im tatsächlichen Geldausgebeverhalten. Wenn also die Leute sagen, das kaufe ich nicht mehr, weil im Bitcoin denominiert habe ich da, hat mir der da eine riesige Preiserhöhung da aufgedrückt, das will ich nicht. Oder es ist so günstig im Bitcoin ausgedrückt, dann kaufe ich das.
Oder ich gehe davon aus, dass es in 10 Jahren noch günstiger ist und ich kaufe dann
ja,
erst.
Oder eben du hast eine Zielgröße, so wie ich, und sagst, ab dann realisiere ich Gewinne.
Und die Zielgröße hast du, weil du davon ausgehst, dass dieser Zyklus 200.000 der Gipfel sein wird? Weil du sagst, das ist für mich ein guter Preis im Verhältnis zu meinem Lebensalter?
Das wollte ich gerade als Einwurf bringen. In Bezug auf mein finanzielles Leben wäre das der optimale Preis. Nicht? Wo die Gewinnrealisierung mir am meisten brächte.
Aber du verkaufst ja dann noch nicht alles.
Ich bin ja kein Zombie, der irgendwie, bin auch kein professioneller Fondsmanager, der solche Vorschriften hat. Mhm. Ich kann ja mich selbst sozusagen korrigieren, jederzeit. Aber ich habe ja zumindest, das ist ja für mich eher eine Lustbegrenzungsfrage. Wenn es einen juckt, dann ist das sehr wichtig, dass man sowas hat. Das ist so, wie wenn ich sage, ich werde jetzt jeden Tag 2 Kilometer zu Fuß gehen, dann werde ich es auch nicht genau machen. Aber ich brauche einmal eine Eichgröße, wie messt sich, was ich jetzt zu Fuß gehe. Entweder die Zeit oder die Schritte oder was immer. Also ich muss eine technische Messgröße haben. Und dann muss ich ein Limit haben, weil ich sage, okay, 1000 Schritte pro Tag, und dann schaue ich halt da auf meinen Schrittzähler und sage, ui, jetzt bin ich im Minus. Das ist sozusagen nichts anderes als eine Disziplinierung des Selbst.
Aber die 200.000 decken sich ja zum Beispiel ganz gut.
Entschuldige, das wollte ich nur anhängen. Es wäre natürlich interessant, wenn viele Leute, so wie auch mein Kunde von dir, einer meiner Lieblingskunden von dir, der Christian Sachs, wenn er das ehrlich offen darlegt, so wie ich auch sage, ne? Das ist mein Kursziel, würden das die Leute sagen, dann haben die anderen die Chance zu erkennen, wie ticken die wesentlichen Player. Ich halte mich jetzt nicht notwendigerweise für wesentlich.
Aber der Seller gibt ja relativ klar seine Kursziele aus.
Daher ist der ein sehr wesentlicher Marketmaker. Wahrscheinlich derzeit noch wesentlicher als zum Beispiel Trump.
Das habe ich ja gemeint.
Weil er tut es ja auch.
Und
er kann es tun, weil er die rechtlichen Möglichkeiten hat.
Und es passt, das, was der Seller sagt, was du sagst, passt auch zusammen mit unserem berühmten Power Law.
Ja?
Log-Log-Darstellung.
Natürlich.
Das heißt,
natürlich.
Es konvergieren sich da sozusagen die Ideen auf diesen Punkt und dann.
Power Law ist ein mathematischer Zugang mehr und der Seller ist mehr ein global betrachtender. Das Neue am Seller ist, dass der da einer der wenigen Manager dieser Erde ist, der wirklich global schon denkt. Alle anderen denken in Wirklichkeit nicht global. Wenn man sich schaut, also Apple und so, die denken alle nicht global. Der denkt ein bisschen asiatisch in Produktion und er denkt hauptsächlich amerikanisch und vielleicht europäisch.
Also die Bilder von der Hauptversammlung aus Japan gesehen, von Metaplanet? Das ist ja quasi das japanische MicroStrategy. Der Raum war berstend voll. Die alle sind da gesessen mit orangen Pullis und orangen Sakkos.
Ja, aber also, volumensmäßig sind sie noch nicht sehr in Erscheinung getreten.
Aber es ist Schritt für Schritt, Prozess, Symbol.
Denke. Wenn da zähle ich mich mit meinem Pullipost auch dazu. Ja. Ich bin halt in der Mikrobengröße.
Ja, wir zählen uns alle, deswegen reden wir drüber. Es ist wichtig, dass wir quasi mental, also wir haben jetzt versucht, in dieser Folge eigentlich darzustellen, was im Markt und in den Köpfen der Teilnehmer vorgeht, um diesen Preis dann darzustellen. Ich habe ja den Eindruck, dass es einfacher ist, vernünftig über Bitcoin zu reden, wenn der Preis runtergeht oder unten ist Und wenn er rauf geht und alle sind nur grün und denken sich, ah, oh, wir werden alle reich, das ist eigentlich die Zeit, in der das Chaos dann auch ein bisschen herausbricht.
Ja, weil die Gier halt ein sehr starker Trieb im Menschen ist. Und die Angst ist natürlich auch ein starker Trieb, aber die Angst ist ein bisschen ruhiger als die Gier. Die Gier ist immer aufgeregt und euphorisch, weil die Angst die dämpft.
Was machen wir denn dann? Sollten wir jetzt sagen, wir gehen auf 200.000? Nehmen wir das jetzt mal. Not financial advice. Keine. Ja, genau. Okay, dann verkaufen wir für Wohnung. Oder? Du verkaufst ein bisschen was. Was machst du denn mit dem Geld?
Naja, wahrscheinlich halt irgendwas kaufen.
Was anderes?
Naja, wahrscheinlich, nein, ich würde es verkonsumieren natürlich.
Du würdest es verkonsumieren?
Natürlich, ich habe ja meine Reserven, ja. Um meinen künftigen, nicht, was für wo hat man die Reserven, dass man einen künftigen Konsum damit finanziert. Alles andere wäre ja schon Investment, da müsst ihr schon wieder denken, ist das werthaltig, wird sich das im Wert vermehren?
Daher meine Frage, weil viele von den jungen Zusehern...
Für mich ist Bitcoin die Reservewährung. Da würde ich aber vorher natürlich alle möglichen anderen Assets verkaufen und Bitcoin würde ich ja in dem Sinne jetzt dann nur verkaufen, um mir selbst zu bestätigen. Also da würde man vermutlich einen besonders skurrilen, luxuriösen Bedarf damit decken, das, was ich mir sonst halt nicht kaufe, weil ich sage, nein, das ist mir das Geld schon. Aber da würde ich sagen, um mich zu belohnen, dass ich recht habe. Das ist mir dann psychologisch, aber es ist ja im Geldwesen sehr vieles psychologisch.
Und ich glaube, wir müssen auch diese Frage in einer der zukünftigen Folgen ein bisschen genauer erklären, weil nur zu sagen, es geht auf diesen Preis, was ich dann, und ich verkaufe dann bla bla bla, was ich dann eigentlich, ich brauche ja einen Plan, je in Relation zu meinem Alter und meiner Lebenssituation, einen Plan, was ich dann eigentlich mache.
Ich kann entweder ein Portfolio umschichten, ja, oder konsumieren, es gibt ja nichts anderes. Ja. Du hast immer die Wahl zwischen konsumieren, man kann auch sagen, hinausschmeißen, nicht? Versaufen, wie man früher gesagt hat.
Und auf Urlaub fahren oder was auch immer. Ja.
Oder eben, es, dann machst du ja immer nur eine Umschichtung. Würde ich zum Beispiel dafür halt ein Haus kaufen, ja, dann schichte ich ja wieder nur Portfolio um.
Und
dann habe ich eigentlich gar nicht sehr viel.
Und in Euro zu gehen und zu warten, bis der Preis wieder fällt und sich mehr Bitcoin zu
kaufen. Das kann man natürlich auch, ja. Aber da würde man ja eigentlich in den Euro gehen, im Glauben, dass er ein bisschen werthaltiger wird. Aber das ist ja nicht der Fall. Darum sollte man ja eigentlich immer nur so viel Liquidität halten, als man braucht. Die Frage ist ja immer nur, wenn du es veranlagst, kommst du dann, wenn du es brauchst, auch zeitgerecht heraus. Ne?
Genau.
Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, irgendwer hat da wieder eine Riesenvilla, schon, wo er die ja schon seit Jahren verkaufen will, weil er einmal wieder reich war und viele Kinder gehabt hat, gekauft hat um 20 Millionen oder was. Aber solche Objekte sind dann eben nicht leicht zu verkaufen.
Und das ist aber dann, na gut, aber ich meine, was ist besser zu verkaufen als Bitcoin? Die größte Gefahr bei Bitcoin ist nur die, ist nur ja, die,
solange der
die Volatilität.
Markt so liquid ist, als er ist. Aber er kann ja einmal total illiquid auch werden, nicht? Wenn zum Beispiel niemand hergeben will, dann kannst du einen Kurs versuchen zu treiben, bis halt die Leute eben diese Grenzen, so wie ich, erreicht haben und dann sozusagen aus Lustgewinngründen realisieren. Aber das ist dann keine geplante Realisierung oder keine fundierte, wie man so sagt, also zumindest finanztechnisch nicht, das ist dann Lustgewinn, ne?
Liquidität, aber das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Das ist auch in einem Crash, in einer Panik, ja, das auch jederzeit noch passieren kann. Ja. Jederzeit.
Darum sind ja auch die Kleinanleger immer die stärker Gefährdeten, weil ja der schlechte Auswahlmöglichkeit hat. Wenn das seine einzigen Ersparnisse sind und er kommt in eine Notlage, muss er verkaufen.
Das würde ich
in einer meiner Firmen zum Beispiel gerade erlebt, da hat dann der Geschäftsführer gescheiterweise halt ein paar Bitcoin aufgelöst, weil er Kunde nicht gezahlt hat. Ne? Also das ist dann eine andere Sache. Der wird dann wieder versuchen, den wieder aufzustocken, wenn es halt...
Aber das ist nur der Beweis dafür, dass Bitcoin als Reserve und als Liquidität wunderbar funktioniert.
Ja, aber das ist zeitabhängig. Es kann natürlich eine Zeit geben, wo du halt ausgerechnet das nicht loskriegst. Ne? dann musst du halt was anderes verkaufen. Habe ich auch schon. Das ist ja, da muss ich wieder sagen, da habe ich das Privileg, über eine doch relativ lange Zeitreihe in der Welt schon sein zu dürfen.
Yeah.
Und dadurch alle möglichen Moden und Spinnereien der Welt mitzuerleben.
Und das ist am Ende des Tages das, wovon wir hier alle sprechen, was wir alle tun. Es geht nichts über Erfahrung und, ich sage mal, Learning by Doing hinaus. Am Ende des Tages, ich sehe das bei mir, ich bin halb so alt wie du, ich bin aber doppelt so alt wie manche von denen, die uns zusehen. Ja? In der Theorie, die Theorie ist immer so wie dein Vermesser, dafür messt du weg. Die Theorie ist wunderbar, ja?
Ja.
Aber es gibt so etwas wie eine Realität und ich habe das, das Privileg, in beiden Welten zu leben. Manchmal reden wir jetzt über die Theorie, aber gleichzeitig können wir mit Praxisbeispielen aufwarten. 200.000 Dollar pro Bitcoin, gibst du uns irgendeine Form von Zeitrahmen für diese Prognose?
Ja, ich würde sagen, innerhalb von 3 Jahren.
Innerhalb von 3 Jahren.
Wenn wir es sicher erreichen, ob es dann drauf bleibt und entweder absinkt, kann auch sein.
Würde es dich wundern, wenn das noch bis Ende dieses Jahres passiert?
Nein, das würde mich auch nicht wundern. Aber wie gesagt, ich gehe nicht, damit es so schön heißt, ich gehe davon nicht aus. Wann, dann ist es eher wahrscheinlich eine kurze Zacke.
Ja, das wird sowieso. Das wird sowieso.
Also ein Ausschießer kann es natürlich immer geben, aber ob man den dann noch erwischt gerade, also das ist dann eine andere Frage.
Das heißt, du
ich meine ja jetzt von ein bisschen einem Plateau auf der Höhe.
Ah, das ist aber wichtig.
Oder einer, wie soll ich heißt, eine Linie, die man halt dann als Widerstandslinie von oben herab.
Eine längerfristige.
So wie man es halt in diesen Kurven, die man da Bauer Law zum Beispiel, die ja derzeit eine der besten mathematisch begründbaren ist, da kann man das ja schön sehen. Ne?
Dass wir irgendwann mal vielleicht kurz 200.000 berühren, aber dann
bleibt keine Garantie, dass es nicht aus diesen Kanälen, die man da immer so schön zeichnet, nicht doch einmal ausbricht. Dann sind wahrscheinlich auch alle Bauerlauer ganz aufgeregt und sagen, müssen wir jetzt korrigieren, ja oder nein.
Aber wir sprechen jetzt nicht hier von eine Million Candle an einem Tag. Das erwarten wir beide nicht.
Nein, das erwarte ich auch nicht. Also, da bin ich ganz deiner Meinung.
Ja, dann haben wir jetzt sozusagen Wasser geschüttet auf das Feuer der euphorischen, weil das kommt sicher, weißt du, wenn der Preis raufgeht, wenn wir wieder über 100.000 gehen oder über 150.000, dann kommen alle und sagen, wir gehen auf 1 Million, wir gehen auf 2 Millionen, wir gehen auf 10 Millionen. Hat der Seeler nicht gesagt, wir gehen auf 13 Millionen? Hat er schon, aber halt nicht.
45.
Genau, 2045. Ja. Ja, da müssen wir noch viele Folgen Burggespräche machen.
Da können wir dann drüber auch reden, über die sogenannte Seeler-Alchemie. Wie kommt er auf das?
Dann machen wir das vielleicht schon in der nächsten Folge. Lass uns überraschen.
Kannst du schon einmal dann selbst fragen, ob ich ihn richtig eingeschätzt habe.
Machen wir vielleicht sogar in der nächsten Folge. Schauen wir zuerst nochmal in die Liste. Lass uns überraschen, Peter. Danke für diese Einstiegsfolge in die 5. Staffel unserer Burggespräche. Es war mir wieder eine ganz große Freude.
Danke auch.